Herzlich willkommen miteinander. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir haben das ja schon mal angeteasert und zwar machen wir Spezialfolgen. Spezial. Was versteckt sich dahinter? Wir wollen mal in die Geschichte einsteigen. Deswegen möchten wir euch mitnehmen auf eine Reise, wo wir einfach mal schauen, wo kommen wir eigentlich her, dass es uns als Minecore heute so gibt und auch, wie ist das Ganze so zustande gekommen. Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, mein Vater.
Hallo.
Sehr schön, da ist einer dabei, der wirklich von Anfang an dabei war. Bei mir ist es ja eher nicht so ganz der Fall oder eher weniger oder dass ich nicht wirklich aktiv mit dabei war. Wir haben vor, das in ungefähr 4 Folgen zusammen zu machen, was ein bisschen dann in Sequenzen zusammenkommt. Aber bevor wir dann direkt einsteigen mit dir und dann auch in die ersten Themen reingehen, möchte ich noch kurz was dazu sagen, wie es dazu gekommen ist zu der Idee. Ich war mit einem Mitarbeiter zusammen, mit dem Michael Walder, bei einem Geschäftsessen mit einem Geschäftspartner in Bamberg. Und dann waren wir da so schön gesessen, haben wirklich sehr, sehr gut gegessen, sehr, sehr gutes Restaurant auch. Und auf einmal steht dann ein Mann neben uns am Tisch, zusammen mit seiner Frau, und fragt kurz, ob ich der Maximilian bin, also mein Bruder, wo ich sage, nee, ich bin der Michael. War natürlich schade, dass der Mann mir das Schwimmen eigentlich beigebracht hat und trotzdem mich mit meinem Bruder verwechselt hat, aber das kann sicherlich passieren, weil wir haben uns auch länger nicht mehr gesehen. Und hat uns dann einen schönen Abend gewünscht und ist dann auch wieder weitergegangen. Danach natürlich kann man sich vorstellen, dass die anderen am Tisch dann fragen, wer war das eigentlich? In dem Moment, beziehungsweise danach in dem Gespräch, ist mir eigentlich klar geworden, ohne den würden wir nicht an diesem Tisch gemeinsam sitzen.
Stimmt.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Der Name ist Horst Rahn, der wieder zurück in Franken wohnt, nach einer längeren Episode in der Schweiz. Und der durch Zufall da im gleichen Restaurant war und der eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat für die ganze Firmenhistorie und die Gründungszeit von den ersten Wurzeln, wo wir heute dann auch anfangen wollen. Und damit einen massiven Einfluss auf mein Leben, aber auch dein Leben, würde ich auf jeden Fall sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und dazu kam das Ganze, dass ich dann gedacht habe, okay, das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn wir mal da reingehen, wo kam das eigentlich her? Wann hast du eigentlich Horst Rahn dann kennengelernt, das erste Mal?
Ja, bei mir war es im August 1984 gewesen. Ich war erst wenige Monate vom Finanzamt rausgegangen ins Steuerbüro Bickel und habe damals die neuen Kunden, die neuen Mandanten bekommen. Und da kam im August 1984 eben ein Horst Rahn, für mich schon damals in einem relativ gehobenen Alter, also er war schon 45 Jahre alt gewesen, und kam mit der Idee, er möchte sich selbstständig machen, wo ich mir gedacht habe, also in dem Alter sich nochmal selbstständig zu machen, ist schon sehr gewagt, vor allem als ich dann, nachdem ich seine Steuererklärung auch gemacht habe, für die Jahre 83 gesehen habe, der hat verdammt viel Geld verdient bei Fränkische Rohrwerke als Prokurist und zuständig für Technik und Produktion und Maschinenbau, dass man einen solchen Weg nochmal geht. Und er war aber doch recht fest in seiner Meinung, dass er eben ein neues Unternehmen gründen möchte. Da war noch nicht das Thema, was für Namen sollen wir verwenden und Ähnliches, sondern dass er sich selbstständig machen wollte. Und das war also der erste Zeitpunkt, wo ich also Horst Rahn getroffen habe. Ich war beeindruckt von seiner Persönlichkeit, sehr charismatisch, rhetorisch, unwahrscheinlich stark. Und von daher eben dann auch die Meinung, naja, der könnte es vielleicht schon packen.
Auch damals dann also schon mit der Aura, die ihm da immer umgeben hat, wenn er in den Raum reingegangen ist, dass er den auch eingenommen hat.
Also ich kenne wenig Persönlichkeiten, die ein solches Talent haben, Menschen für sich zu begeistern, zu beeindrucken. Er ist also wirklich einer, der, wenn er reinkommt, genauso wie du sagst, Michael, wo dann die Leute irgendwo aufhören, aufsehen und wirklich dann auf ihn auch achten und dementsprechend tritt er auch auf.
Ich habe es einmal in der Sparkasse in Haßfurt gehabt, dass ich am Geldautomaten war und Geld abgehoben habe, wie ich noch ein Jugendlicher war und er ist durch die Tür reingegangen, was ich nicht gesehen habe, aber man hat irgendwas gespürt, hat sich rumgedreht während dem Geldabheben, was man ja eigentlich als einen Prozess durchzieht und hat sich einfach hingeguckt, wer da gerade den Raum betritt. Also eine sehr, sehr charismatische Ausstrahlung und kann man glaube ich gar nicht lernen, sowas.
Ja, und da kamen dann zwei Persönlichkeiten zusammen, zum einen Siegbert Pickel, der Steuerberater, mein damaliger Chef, und eben Horst Rahn, die beiden haben wesentlich mein Leben beeinflusst, waren für mich Mentoren, Unterstützer gewesen. Und die zwei haben auch zusammengepasst. Der Siegbert Pickel hat dann gleich gemeint, also wenn ein Unternehmen neu gegründet wird von einer solchen Persönlichkeit, dann muss der Name Rahn mit dabei sein. Dann war das Thema noch, wie soll es denn mal heißen?
Der Name Rahn?
Jawohl.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Und dann war das Thema gewesen, wie soll das Unternehmen heißen? Und da war dann ein Spiel von Worten miteinander. Und da hat Horst gesagt, also wir verkaufen Universal Corrugator. Unicor. So ist es entstanden, Unicor als Firmenname. Da war aber kein Rahn dabei.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und dann hat also Siegbert fast etwas mit Widerrede von Horst Rahn gesagt, dann nennen wir es Unicor Rahn Plastmaschinen GmbH. So kam es also, dass es Unicor heißt und auch der Name Rahn im Firmennamen mit aufgenommen worden ist. Und die Gründung wurde bereits dann im August 1984 durchgezogen, das heißt also zum Notar, Anmeldung, was eben alles so üblich ist. Was damals nicht so ganz klar war, wie groß soll es denn in der Anfangszeit werden? Ursprünglich wollte Horst Rahn ein eigenständiges Unternehmen aufbauen. Dann kam es aber zur Überraschung, ich denke fast von allen, zu einer Einigung mit Fränkische Rohrwerke, bei der er beschäftigt war, dass sie bereit sind, den Maschinentechnologiebereich auszulagern, und zwar den Vertrieb und, was Horst Rahn sehr geschickt gemacht hat, auch die Konstruktion, auch den Know-how-Bereich. Mhm. Das heißt also, im gegenseitigen Einvernehmen und mit einer sehr engen Zusammenarbeit startete Unicor zum 01.01.1985 mit 14 Mitarbeitern, alle von Fränkische Rohrwerke. Das heißt, vom Vertrieb angefangen bis hin zur Konstruktion. Der Elektrobereich war auch mit dabei gewesen. Und so fing es also zum 01.01.1985 an.
Also ein Management-Buyout dann?
Ja, es war eine Mischung aus Start-up und Management-Buyout.
Okay.
Weil eben zum Management-Buyout hätte vielleicht gehört, dass der ganze Bereich mit outgesourced wird, aber die Maschinenproduktion, der Maschinenbau ist erstmal noch bei Fränkische Rohrwerke verblieben, weil man wollte ja eng zusammenarbeiten.
Okay.
Und die Arbeitsplätze sollten auch bei Fränkische so erhalten werden.
Mhm. Und Unicor Rahn Plastmaschinen GmbH, wie oft, wenn du dann auch eingestiegen bist oder auch vorher als Berater über das Steuerbüro, hast du den Namen verflucht, weil der in irgendeiner Zeile nicht reingepasst hat, wo man den Firmennamen angeben musste?
Na, es wurde dann relativ schnell eigentlich nur noch zu Unicor, allerdings auf dem Weltmarkt, und da war Horst Rahn, der den Maschinenbau und Verkauf bei Fränkische aufgebaut hatte. Bei Fränkische war es aber ein ungeliebtes Kind, man wollte damals eigentlich nur Rohrproduzent sein. Und Horst Rahn hatte dann über die ganzen Jahre hinweg sich wirklich weltweit einen Namen gemacht, und ich konnte es also erleben, ob das in Indien, in China, in USA, egal mal auf welchem Teil der Erde, dass Rahn ein Synonym dafür gewesen war und dass man Unicor erstmal neu mit in den Markt bringen musste, weil vorher war es nur Fränkische gewesen. Fränkische, amerikanische, etwas schwierig auszusprechen, aber diese Kombination Rahn bekannt, Unicor neu. Und Unicor aber dann eben auch ein Name, der international sehr einfach zu verwenden war. Unicor, Unicor, da merkt man fast keinen Unterschied. Das war für die Engländer, für die Amerikaner überhaupt kein Problem.
Gibt es ja auch Parallelen zu anderen Firmennamen, die gerade aktuell so rumgeistern.
Da kommen wir noch dazu.
Ja, da kommen wir ja noch dazu, da wollen wir nicht vorgreifen. Jetzt für mich, bin ja erst nach Unicor-Gründung auch geboren worden. Wie wird man weltbekannt in einem Zeitalter, wo ja eigentlich die Welt überhaupt nicht so verknüpft war wie heute? Ich meine, wenn irgendjemand irgendwo einen Corrugator oder ein Wellrohr produzieren will, hat er das Telefonbuch rausgenommen oder was hat man denn da gemacht?
Genau das waren meine Fragen an Horst Rahn, wenn es dann darum ging, wir haben jetzt eine Produktionsanlage in Ägypten verkauft. Wie kommt es dazu? Fliegt man da nach Kairo, ist auf dem Flughafen und schaut mal ins Telefonbuch rein. Ja. Wie kommt es eigentlich dazu?
Wie Wellrohr.
Und da muss ich sagen, wenn man das System verstanden hat, zur damaligen Zeit ohne Internet, ohne Google, dann konnte man schon nachvollziehen, und zwar, dass man einfach international wirklich auf alle Messen, sei es in Beijing, Shanghai, sei es in Moskau, in Taschkent, wir waren in Südafrika mit Franz Josef Strauß gewesen, dass man auf Messen geht und dort eben Interessenten kennenlernt. Und bei mir war ja dann die Entwicklung relativ zügig. Ich war im Steuerbüro Pickel, wo ich auch eigentlich sehr glücklich gewesen war. Allerdings gab es dann einen Streit zwischen Horst Rahn und Siegbert Pickel. Der Horst Rahn wollte, dass ich zu ihm gehe. Der Siegbert Pickel wollte eigentlich, dass ich bei ihm bleibe. Und die haben sich dann darauf geeinigt, mich aufzuteilen, halbe halbe. Und bei dieser Einigung war ich noch nicht mal dabei gewesen. Da kam mittags Siegbert Pickel zu mir ins Büro und hat dann gesagt, also du arbeitest jetzt halbtags eben bei Unicor und halbtags im Stoiber Pickel weiterhin. Weiterhin habe ich noch am jeden Samstag Bilanzbuchhalterunterricht gegeben. Also das war eine sehr intensive Zeit. Du warst noch nicht geboren, Michael. Das kam mir dann erst am 8.9.1986. Das erste Jahr, wo ich auf einer Kunststoffmesse in Düsseldorf war, das hat sich auch fortgesetzt. 86 du, 89 kam dann Maximilian, also immer so ein Kunststoffmessejahr.
Alle drei Jahre,
jawohl. Okay. Und dann 3 Jahre später, 1992,
die Maria.
Kam dann Maria auch noch mit dazu. Aber das nur so ganz nebenbei. Aber Horst Rahn war also bekannt. Wir hatten also eine Kartei. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und die Kartei wurde wirklich dann, ab Mai war ich dann auch für Unicor dann schon intensiv tätig gewesen, habe die Personaleinstellung vorgenommen, Finanzierung übernommen, wobei ich keine Ahnung damals davon hatte. Allerdings war es immer für mich ausschlaggebend, ich musste irgendwelche Menschen finden, die viel klüger waren als ich. Da habe ich bei einer deutschen Bank angerufen, wie kann man denn einen Auftrag nach Ägypten finanzieren? Da habe ich in der Agentur für Arbeit angerufen, bei der IHK, wie komme ich zu Arbeitsverträgen, zu Anstellungen? Und das ist auch noch so ein Punkt, der erste Anstellungsvertrag, den ich gemacht habe. Da habe ich also so circa 20 Stunden gebraucht, aus den verschiedenen Fachzeitschriften zusammenkopiert, zusammengeklebt, um einen Anstellungsvertrag von Unicor neu zu gestalten. Heute lacht man über so etwas. Und da war also dann die erste Mitarbeiterin, die ich ab Mai eingestellt habe. Und dann war ich eben bei Unicor erstmal so halbtags dabei gewesen.
In welchem Jahr bist du jetzt?
1985.
85, ja, also 85. Im Jahr nach der Gründung dann praktisch. Ja.
Wobei von Mai bis Oktober 1985 war ich noch mehr bei Stoiber & Pickel gewesen, weil da hatte ich tolle Mandanten und es hat sich super entwickelt. Und dann aber Oktober hat sich es umgekehrt, dass ich also mehr und mehr zu Unicor gewechselt bin. Die Aufteilung war so, ich war für den kaufmännischen Bereich zuständig, Horst Rahn für Vertrieb und Technologie. Bei 14 Mitarbeitern auch noch sehr überschaubar das Ganze. Allerdings bei so einem Kleinunternehmen, Startup Management Buyout, da ist man eigentlich so ein Mädchen für alles. Das heißt also, wenn Kunden kamen, wurde ich hinzugenommen, wenn wir auf Messen gingen, wurde ich hinzugenommen. Und Horst Rahn hat mich eigentlich überall mit hingenommen, wenn wir in Wien waren, bei Cincinnati, bei Dietzel, sind also Partner gewesen damals, musste ich immer mitfahren, wo ich mir manchmal gedacht habe, naja, so sehr kaufmännisch ist es nicht. Aber hat da immer eine Vorlesungszeit rausgemacht. Was ist Kunststoff?
Wie wird
er hergestellt? Die Reisezeit also voll genutzt. Weil nachdem ich ja von 1977 bis 1984 im Juni im Finanzamt war, hatte ich nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um eine solche Aufgabe mit Verantwortung auch zu übernehmen.
Und jetzt, wenn du hast es gerade schon mal so angesprochen mit dieser Startup-Thematik, wenn du dann das jetzt heute siehst, wenn dann Firmen kommen und dann da im Endeffekt gegründet werden oder versuchen zu skalieren und ähnliches, war das dann auch was, wo man damals dann eigentlich mit vergleichen kann mit dem, was heute dann auch in dieser Startup-Thematik passiert, mit diesen Neugründungen und mit diesem Aufbau von Beginn an und auch mit diesem ja, relativ kleinen Start von einem Mitarbeiterstamm noch und auch wie sich es dann entwickelt hat?
Also Begriff Startup und ähnliches gab es damals noch nicht. Da war es noch sehr konservativ. Da war man einfach ein neues, junges Unternehmen, das halt so angefangen hat. Von der steuerlichen, von der zuschussrechtlichen Seite war es auch noch nicht so, wie es heute der Fall gewesen war. Man musste sich da also wirklich mit persönlichen Sicherheiten, volle Haftung von Horst Rahn, auch privat mit allem, was er hat, auch dann als ich einstieg mit voller Haftung des gesamten Privatvermögens. Und wenn Horst Rahn immer so gefragt hat, ja, wie stehen wir denn? Dann habe ich immer gesagt, also wir schwanken momentan zwischen Sozialhilfeempfänger und Millionär. Soweit wir es beeinflussen können, würden wir gerne Letzteres natürlich erreichen, weil es war nicht einfach gewesen, denn Maschinenverkauf heißt also, dass du Maschinen für eine Viertelmillion, eine halbe Million verkaufst und musst erstmal finanzieren und es ist relativ wenig Eigenkapital da. Hm. Also die typischen Probleme von Startups waren damals genauso vorhanden, allerdings mit einem ganz anderen Umfeld. Der Riesenvorteil war noch dabei, dass Banken damals anders agiert haben, dass du einen Bankdirektor in Schweinfurt hast treffen können, der dann dir per Handschlag 1 Million D-Mark zugesagt hat. Sowas wäre heute undenkbar.
Ohne Berge von Unterlagen und Basel II und was weiß ich was alles.
Genau, also man musste eben dann persönlich die Haftung übernehmen, aber dann wirklich teilweise per Handschlag, dass man solche Summen bekommen hat, wenn man entsprechend Informationen, Unterlagen vorgelegt hat, dass es auch plausibel ist. Und letztendlich, es ging ja auch gut an 1985.
Aber noch mehr praktisch in den regionalen Banken direkt vor Ort in der Filiale entschieden worden ist und nicht immer dann das, was heute ist, das klassische Risikomanagement oder die
Rating-Abteilung. Damals war eine Dresdner Bank in Schweinfurt mit einem Herrn Baumgärtner, damals war eine Deutsche Bank in Schweinfurt mit einem Herrn Elsner. Das waren Bankdirektoren, die auch entsprechend Kompetenzen hatten. Heute auch so nicht mehr denkbar.
Wir waren jetzt gerade auch schon mal bei meinem Start und da wollte ich jetzt einfach noch mal was aus dem 10-jährigen Jubiläum vorlesen, was zum Jahr 1986 geschrieben wurde. 1986. Die Geschäftsbereiche nehmen zu. In Frankreich wird eine Tränenrohrproduktionsfirma gegründet. Herr Pfister übernimmt die kaufmännische Leitung bei Unicor. Seine neue Aufgabe hat ihn so begeistert, dass er es vorzog, bei Verhandlungen in Frankreich zu sein und dabei die Geburt seines ersten Sohnes versäumte. Statements dazu?
Aber klar.
Jetzt bin ich gespannt, wie du aus der Nummer wieder rauskommst.
Komme ich erstmal zum Unternehmerischen. Horst Rahn war agil, hatte Ideen, wollte nach vorne. Und da kam es auch so, dass also ein Franzose, den er lange kannte, eine Produktion in Südfrankreich aufmachen wollte. Und damit war er begeistert, wir produzieren Tränenrohr in Südfrankreich. Unitrain in Barbessieux, bei Angoulême oder bei Bordeaux auch in der Nähe, Biarritz in der Nähe. Und da musste man natürlich dann runterfahren, 1300 Kilometer. Und 7 Wochen vor einer erwarteten Geburt war das eigentlich kein Thema gewesen. Da kann man doch mal 3 Tage runterfahren, ist ja überhaupt noch kein Problem. Sonntag bin ich runtergefahren und dann wurde ich bereits am Montag angerufen. Und das war auch nur das Originelle im Hotel. Da war noch eine Telefonanlage, wo man noch mit Stöpseln arbeiten musste. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Wurde ich angerufen, also meine Frau, originellerweise wurde ich nicht von meiner Frau angerufen, sondern von der Sekretärin von Herrn Rahn, die mich beruhigen wollte. Meine Frau ist ins Krankenhaus, voraussichtlich kommt das Kind und ich habe noch nicht gewusst, wird es ein Junge oder ein Mädchen, mittlerweile auch andere Zeiten.
Okay.
Am Montag schon und dann ging es los, ich wollte eigentlich unbedingt dabei sein.
Das hast du 7 Wochen vorher noch nicht gewusst?
Nein.
Das erklärt so manche Klamotten auf Kinderfotos von mir, dass ich das nicht gewusst habe.
Ich wollte eigentlich unbedingt dabei sein, jetzt waren wir aber relativ weit weg und dann habe ich also nachgeprüft, kann ich irgendwo fliegen, kann ich mit dem Zug zurückfahren. Horst Rahn bleibt eventuell unten, weil es war Notartermin, Banktermin, alles vereinbart gewesen. Und da war es aber so dumm gelegen von der Zeit, dass ich erst frühestens nachts um 23 Uhr oder 1 Uhr in Schweinfurt angekommen wäre. Und nachdem man darüber nachgedacht hat, wie lange dauert es denn, bis so eine kleine, ja, Bursche, wissen wir jetzt, auf die Welt kommt, sinnlos. Es wird nicht rechtzeitig sein. Und so ist die Entscheidung getroffen worden. Und dann habe ich auch mit meiner Frau Hanne damals gesprochen. Also ich bleibe noch unten und komme also erst nach eben dann 1 oder 2 Tagen zurück. Und bin aber dann telefonisch in Kontakt geblieben, habe die Nummer also vom Leopoldiner Krankenhaus mir geben lassen. Und haben immer wieder mal angerufen. Es wurde 13 Uhr, er war nicht da. Es wurde 17 Uhr, er war nicht da. Wir waren um 21 Uhr beim Essen und beim Nachtisch Grand Marnier, weiß ich auch noch, da war es irgendwo 22 Uhr, 23, dann die Information der Kreissaalschwester, sie haben einen Sohn. Ich habe gleich nachgefragt und alles dran, 10 Finger und sonst noch was und alles in Ordnung. Dann habe ich gleich einen Anpfiff bekommen, ob ich mich überhaupt nicht für meine Frau interessieren würde. Habe ich natürlich gleich nachgeschoben, die Frage, und wie geht's meiner Frau? Mhm. Wunderbar, der kleine Michael war da.
Hast du dann auch beim Namen dich deswegen nicht durchsetzen können, weil du nicht da warst? War das mein Glück?
Ja, die Diskussion war vorher, weil ich wollte eigentlich unbedingt den Namen Franz. Ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht
holst. Lassen wir mal lieber also im Raum stehen. Ja, und bei der Geschichte, um da auch nochmal kurz was dazu sagen, da ist auch natürlich noch mehr gedichtet worden. Da war dann auch zum 10-Jahres-Feier, das muss dann 94 gewesen sein, ja. Als wir dann etwas größer wurden und die Finanzen schlecht, da fängt der Dieter Pfister an und rückt die Sache zurecht. Nach Frankreich führt ihn einst der Weg, dort dachte er nur ans Geld und später beim Nachhausegehen war sein Bub schon auf der Welt. Finde ich mega. Sollten wir überlegen, ob wir auch mal wieder ins Reimen einsteigen. Aber wenn wir jetzt mal Unicorn nehmen, ich meine, das war ja dann eine wahnsinnig rasante Geschichte und auch jedes Jahr voller Neuigkeiten, neues Wachstum, was ja dann sehr, sehr rasant gegangen ist. Ich meine, das hast du ja ein paar Mal in deiner Karriere mitmachen dürfen, aber ich glaube, das erste Mal und auch das extremste Mal war wahrscheinlich dann das, wie du es auch gesagt hast, zwischen Sozialhilfe und Millionär. Was war jetzt an Unicore anders, dass es dann so eine Entwicklung genommen hat? Ich glaube, heute wäre das dann durchaus das Potenzial eines Einhorns oder Ähnliches, was man dann nehmen würde. Was war einfach anders? Was war der Grund?
Ja, man hatte eine voll motivierte Mannschaft. Da war wirklich so Pioniergeist auch dabei, von 1985 ausgehend. Bis 1989 war es eine Zusammenarbeit mit Fränkisch Rohrwerk und man konnte relativ hohe Umsätze tätigen, da der Maschinenbau, der sehr investitionsintensiv, kapitalintensiv ist, ja bei Fränkische gewesen war und wir nur Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen waren. Dann kam es aber 1989 zum großen Streit mit Fränkische Rohrwerke und damit auch zur Trennung. Und dann haben wir 1989 uns neu orientiert und gesagt, wenn wir schon mit Fränkisch nicht mehr zusammenarbeiten, dann können wir auch einsteigen in eine Rohrproduktion und haben dann eine Partnerschaft gefunden mit einer Firma Schlemmer, den Namen kennt man vielleicht heute noch, mittlerweile ist es Schlemmer Delfingen, dass man also Schlemmer Unicore das Unternehmen gegründet hat und wir sind ab 1989 in eine Rohrproduktion eingestiegen und mussten gleichzeitig, und da haben wir dann ein Unternehmen Jielke in Westheim gekauft, in den Maschinenbau einsteigen, weil Fränkisch für uns keine Maschine mehr gebaut hat. Und das ging dann relativ zügig nach oben. Wir haben ja von 1985 14 Mitarbeiter bis 1999 1200 Mitarbeiter uns wirklich also sehr, sehr schnell entwickelt. Zum einen der Maschinenbau, der erfolgreich war und zum anderen auch noch die Rohrproduktion, wo wir erst mit Polyamidrohren mit 6 Meter Produktionsgeschwindigkeit begonnen haben und dann aber auch weiter eingestiegen sind in weitere Produkte, weil natürlich bei Rohrproduktion der kontinuierliche Prozess und auch der kontinuierliche Umsatz etwas angenehmer ist als beim Maschinenbau, wo es immer meist nur große Einzelgeschäfte sind. 1990 kam noch die Wiedervereinigung wieder hinzu. Das heißt also auch eine ganz neue Situation. Da waren wir auch relativ schnell dabei mit der Suhle Maschinenfabrik GmbH. Wobei dann hat sich herausgestellt, dass in Zellermehle sitzt die Suhle Maschinenfabrik GmbH, die wir dann übernommen haben von der Treuhandanstalt. Sagt vielleicht auch den einen oder anderen noch etwas. Und somit hatten wir auch im Maschinenbau dann mehr Kapazitäten, um eben den Bedarf, den wir vertriebsmäßig hatten, noch abdecken zu können.
Ja, weil das auch mit dem, was er dann in der Rohrproduktion angefangen hat, das ist ja auch vieles von dem, was jetzt auch heute uns dann eben ja noch maßgeblich beeinflusst.
Ja, genau, ja.
Neben dem Maschinenbau. Und auch da möchte ich die Chance nutzen und aus dem Jahre 1990 auch einen kleinen Reim zum Besten geben, der auch heute sich noch wunderbar bei uns machen würde. Also auch ans Marketing von uns einfach mal zuhören. Ich bin Klempner vom Beruf, ein dreifach hoch, der dieses goldene Handwerk schuf. Brauchst du Dämmung für den Rohr, alles kauf bei Unicore, denn ich bin Klempner vom Beruf. Finde ich auf jeden Fall mega. Könnten wir vorne drauf machen. Und das war dann auch der Beginn, wo dann das Alu-Verbundrohr, beziehungsweise das MSR oder Mehrschicht-Verbundrohr oder Metall-Verbundrohr, es hat ja hunderte Namen, dann im Endeffekt angefangen hat. Ne? Das war dann.
Jawohl, weil das war 1989, waren wir in Birmingham auf der Interplatz. Und da war wenig los und dann schaut man sich halt so um bei den Wettbewerbsständen. Dann kam Horst Rahn zurück mit einem Glattrohr. Auf den ersten Blick ein Kunststoffrohr, wenn man genauer hingeschaut hat, eben ein Mehrschichtverbundrohr mit einer innenliegenden Aluschicht und sagte, das ist das Rohr der Zukunft, darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. Ich war damals der Meinung, dass es eben nur gewellt sein kann. Er sagte, nein, das ist die Zukunft. Und so sind wir eingestiegen in den Bereich Sanitärheizung. Und haben dann eine Maschine auch dafür entwickelt, weil wir auch Maschinenbauer waren. Und auch eine Kooperation begonnen mit SP Verbundrohr in Aalen, sagt auch keine mehr wahrscheinlich etwas. Und sind dann relativ eingestiegen in die Eigenproduktion und haben eine Systementwicklung betrieben. Damals mit Schraubsystem gestartet, relativ schnell dann ein
Presssystem. Warum? Dafür. Weil eigentlich war der ja doch auch mehr Maschinenbauer. Wie kam dann der Schritt, dass man jetzt nicht nur eine tolle Anlage hat, sondern wollte keiner die Anlagen, dass man...
Na, wir haben den Markt angeschaut, jetzt Sanitärheizung, wer dort tätig ist, mit welchen Preisleveln. Ich habe Kalkulationen dafür gemacht und da war die Feststellung, das ist ein sehr profitabler Bereich. Besser als ein einfaches Elektroleerrohr. Und deswegen also die Zielstellung, wir steigen da ein in den Sanitärheizungsbereich. Wir sind dann gleich auf die Messe in Frankfurt gegangen und da war ich schockiert, dass 100 gefühlt Wettbewerber da sind, die alle das Gleiche machen. Wo man sich noch gefragt hat, also können wir uns da wirklich etablieren? Wir waren damals marketingmäßig auch schon sehr gut drauf. An dem Spruch siehst du es dann auch. Und wir sind natürlich auch glücklich reingerutscht. 1990 Wiedervereinigung, 1991, 92, 93. Ein Marktvolumen, das sich fantastisch entwickelt hat. Ich war 1991, 92 in Dresden, in Leipzig. Wir haben damals mit den verrücktesten Unternehmen neu begonnen. Die hatten eigentlich mit Sanitärheizung auch nichts zu tun, aber der Bedarf war einfach da in den neuen Bundesländern. Alles Dinge, die man sich heute so nicht mehr vorstellen kann.
Mhm. Ja, sehr, sehr beeindruckend und vor allem auch hier wieder das Thema, was dann auch wieder die Brücke ja zu dem Abendessen ist. Gerade auch die Entwicklung dieses Rohrs oder auch dann der Eintritt in den Sanitärheizungsbereich neben dem Maschinenbaubereich und Wellräumen allgemein. Ja, wahnsinnig viele Auswirkungen dann hatte auf alles, was kommt.
Ja.
Jetzt waren wir ja ganz zu Beginn auch da bei der Thematik. Du warst erst im Finanzamt, dann warst du im Steuerberatungsbüro, bist da mit reingerutscht. Wie kam es, dass du dann so viel Leidenschaft für so ein Produkt wie Rohr entwickelt hast, dass wir als Kinder bei jeder Baustelle begeistert die Rohre anschauen mussten? Wie kam das dann so weit, also die Entwicklung, wie kam das? Also hat auch angehalten, bei mir auf jeden Fall. Ich schaue heute noch bei jeder Baustelle.
Ja, das Leben wird ja von vielen Zufällen geprägt. Und das war ja euer Vorwurf, ihr hättet auch irgendeine Firma finden können, die Schokolade oder Gummibärchen oder was Ähnliches macht. Aber es war halt einfach der günstige, glückliche Zufall. Einmal mit Siegbert Bickel, dass ich zusammenkam, dann mit Horst Rahn, dass ich zusammenkam. Und dass er visionäre Ideen hatte, die mich begeistert haben. Dass man etwas erreichen kann im Weltmarkt. Für einen Finanzbeamten erstmal überhaupt nicht vorstellbar, dass man da wirklich weltweit unterwegs sein kann. Und das war der Ausgangspunkt gewesen und dann konzentriert man sich darauf. Man muss sagen, man muss sein Produkt, sein Geschäft lieben, mit Leidenschaft leben, dann erreicht man auch Außergewöhnliches. Und dieses Ziel hatte Horst Rahn und ich war auch mit voller Leidenschaft dabei. Und es war auch noch eine etwas andere Zeit, von wegen Work-Life-Balance, von wegen Elternzeit und solche Dinge. Die hat man damals überhaupt nicht gekannt. Leider habt ihr uns oder mich nicht so oft gesehen dann. Mhm. Wobei ich ja dann wenigstens durch den Einstieg wieder als Trainer bei euch als Fußballtrainer dann wieder mehr dabei gewesen war. Aber es war eine andere Zeit, da war 6 Uhr nachmittags, also 18 Uhr, so bald willst du heimgehen. 6
Uhr noch am Nachmittag.
Nimmst du einen halben Tag frei oder so etwas. Ja. Samstag, Sonntag, man hat Reisen immer geplant, dass man schon am Sonntag wegreisen konnte, teilweise am Samstag. Es war also wirklich sehr, sehr viel Einsatz dabei. Und man hat also durch überdurchschnittlichen Einsatz dann eben Ziele erreichen können, die einen auch wieder motiviert haben. Und eins muss ich sagen, nichts motiviert mehr als Erfolg. Und davon kann man sich tragen lassen.
Mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber dann ist die Flamme der Leidenschaft und der Passion dann auf jeden Fall anfangs durch eine Person, durch Horst Rahn dann eben ja. Im Endeffekt entzündet worden und ist dann... hat sich dann ausgeweitet, wo dann eben auch das Produkt und die Vision, die Mission und auch sicherlich die Mannschaft das Ganze dann eben noch viel, viel weiter getragen hat, als man das sich je hätte vorher vorstellen können.
Genau, ja.
Wie ist denn das jetzt, wenn du das damals siehst, so eine Art MBO eigentlich nicht ganz, eine Neugründung und ich meine, das hast du dann ja auch später nochmal gehabt. Welche Parallelen gab es da, beziehungsweise was noch viel spannender eigentlich ist, was waren die großen Unterschiede? Was war damals so gefühlt rückblickend, wo man sagt, boah, das war viel einfacher, viel schwieriger, wie auch immer?
Also was damals viel schwieriger gewesen war, weder Horst Rahn noch ich waren von Haus aus reich, wobei es bei Horst Rahn noch ein bisschen besser ausgeschaut als bei mir. Und man musste dann wirklich mit Gewinn, Cashflow versuchen, eben irgendwo Mitteln zu erarbeiten, damit es finanziell abgesichert war. Und zum anderen dann auch noch, dass wir eben damals nicht IT in der Form hatten, wie wir es jetzt hatten, sondern dass wir wirklich fast händische Organisationen hatten. Dass man viel mehr mit Menschen machen musste. Mhm. Wenn ich überlege, damals, wenn ich meine Forderung durchging, dann habe ich meinen Katalog genommen, beziehungsweise meinen Ordner genommen, habe eben dann die Rechnungen durchgeblättert und händisch wieder gemahnt, auch heute Dinge, die unvorstellbar sind. Das waren also ganz andere Rahmenbedingungen, allerdings auch der Vorteil, wenn ein Kunde gesagt hat, ich habe noch keine Antwort bekommen, konnte man sagen, der Brief war noch nicht da. Wir hatten damals als erstes Unternehmen in Unterfranken das Telefax eingeführt, mit dem riesen Vorteil, dass wir Zeichnungen uns senden lassen konnten. Und damit fing das Fiasko an, weil dann hat es geheißen, Sendeprotokoll von 14.58 Uhr.
Ja, dann war dann klar, wann es wirklich verschickt worden ist. Ja, wir sind jetzt schon einige Schritte gegangen in den... Ja, wir befinden uns jetzt gerade Ende der 90er, kommen auch demnächst dann in der zweiten Folge, die dann kommt, auf einen sehr, sehr entscheidenden Punkt 1999, wo ich gespannt bin, ob du immer noch die Uhrzeit und das Wetter sagen kannst, was da vorherrscht. Deinem Gesicht entnehme ich ja, aber das werden wir dann auch gleich erfahren. Und ja, ich hoffe, es war bisher auf jeden Fall schon mal interessant. Nimmt die Chance wahr, wenn es interessant war. Es wird weitergehen, es wird dann noch weitere Folgen eben geben. Und nochmal ganz kurz zum Abschluss. 84 die Gründung. Wir gehen jetzt Richtung 1999. Die Firma heißt Unicor in verschiedenen Formen, mit Rechtsformen ähnlichen. Und wir sind weiterhin auf dem Weg von unseren Wurzeln zu dem, wo wir heute sind. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Vielen Dank dir für die Ausführungen.
Ja, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht bisher.
Jawohl.
Na also, dann schauen wir und freuen uns auf die nächste Folge.
Jawohl, Dankeschön.